herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres quasi historischen Romanblocks. Wir kommen vom König, der nicht so weit weg ist von uns und vor allem eigentlich dauernd präsent als Thema in Bayern. Kommen wir zu etwas, was sehr viel weiter zurückliegt. Die Autoren. Die Autoren ist ein Autorenpaar, die Uschi und der Klaus Pfaffeneder, die gleichzeitig auch den Literaturverlag haben. Der Stand ist draußen, gleich wenn man reinkommt, am Eingang quasi der erste, da fällt man quasi gleich rein. Und die beiden schreiben aber auch gerne und so vor allem, die schreiben historische Romane. Warum eigentlich historische Romane? Das ist nämlich ein ganz kompliziertes Feld.
Ja, wir schreiben historische Romane. Eigentlich dachten wir immer, der Mensch lernt aus der Geschichte, aber wir stellen beim Recherchieren immer fest, so ist es tatsächlich nicht, dass der Mensch aus der Geschichte nicht lernt. Und deshalb ist das Historische gar nicht so historisch, sondern es wiederholt sich eigentlich immer.
Okay,
in anderen Formen.
Ja, im Grunde so wie beim Krimi, dass man sagt, also da kann man andere Themen unterbringen. Und ja, beim historischen Roman ist natürlich eigentlich das hehrste Ziel, dass man sagt, da bilde ich was ab, wo wir heute auch was daraus lernen können.
Richtig.
Wenn wir das jetzt natürlich so sagen, dann drängt sich die Frage ja direkt auf, wieso dann gerade ein Ketzer? Jetzt sind wir in so kirchenproblematischen Zeiten, da passt jetzt Ihr Ketzerbuch natürlich wahnsinnig gut rein.
Naja, ein Ketzer ist ja nichts anderes, der sich abseits vom Mainstream bewegt, ja, der diese vorgefasste Meinung nicht teilt und durchaus so freiheitliche Gedanken hat. Und uns hat sich bei dem Buch eigentlich ganz bewusst die Frage gestellt, Freiheit hat immer ihren Preis und ist man bereit, diesen Preis zu bezahlen und in welcher Höhe?
Also, Sie merken, das ist wirklich ein aktuelles Thema. Wir hatten ganz am Anfang bei der Begrüßung schon so in die Richtung das Thema auch gestreift. Von daher lassen wir uns jetzt überraschen, auch wie Sie das jetzt zu zweit machen. Es ist ja auch eine Kunst, zu zweit zu schreiben und zu zweit eine Lesung. Da lasse ich mich jetzt überraschen.
Danke.
Ja, die meisten Menschen kennen, wenn wir jetzt mal mit dem Hauptthema beginnen, die Täuferbewegung aus Münster. Aber in Münster, da ist natürlich zu einer Diktatur gekommen, einer Täuferdiktatur, die dann mit Gewalt beendet wurde. Hier haben wir eine Geschichte, die sich während der Anfänge dieser Bewegung abspielt. Die kam aus der Schweiz, ist dann in Süddeutschland gelandet. Es gab auch in München sehr viele Täufer. Und vor allem dann im Umfeld von Augsburg und Landsberg gab es relativ viele Anhänger dieser Bewegung. Ja, es geht, wie gesagt, um Freiheit. Die Menschen haben in sehr schwierigen Zeiten gelebt. Damals 1525 bis 27, das ist die Zeitspanne, in der sich das Buch erstreckt. Und dort gab es Situationen, die wir heute auch haben. Eine wahnsinnig galoppierende Inflation. Man hat sehr starke soziale Verwerfungen gehabt. Das heißt, die Menschen haben täglich um ihr Überleben kämpfen müssen und es gab keine Maßnahmen der Regierung, um das abzufedern, so wie heute, sondern die wurden sich im Wesentlichen selbst überlassen. In dem Kontext gab es natürlich den Luther, der mit der Kirche hart ins Gericht gegangen ist. Religion hat das Leben der Menschen bestimmt, viel stärker wie heute, vom Ablauf der Wochen, des Jahres bis hin, wann man was zu tun hat oder nicht tun darf. Und im Grunde genommen in dem Kontext hat jeder nach einer Freiheit gesucht, nach einer Freiheit im Denken auch. Und die Täufer haben diese Freiheit geboten. Und deswegen hat die Bewegung, so sehr man sie heute irgendwie als Spinnerei abtut, einen unglaublichen Zulauf gehabt in unserer Region, weil eben die Verhältnisse waren, wie sie waren. Und wir werden heute jetzt mal ein Stück hören. Es geht um eine junge Frau. Hier ist die abgebildet. Die kommt aus einem armen Dorf in einem Moor, das zwischen Augsburg, Landsberg und Fürstenfeldbruck, dieses Moor, es gibt heute noch einen kleinen Teil davon, das Haspelmoor. Damals war es ein sehr großes Sumpfgebiet und die Menschen dort waren bettelarm. Viele der Bauern, die dort gelebt haben, die von der Landwirtschaft nicht mehr leben konnten, haben auch am Bauernkrieg teilgenommen und haben da eben bittere Niederlagen erlebt. Also die meisten Leute waren sehr stark traumatisiert und die Täuferbewegung hat vor allem auch eine Zukunftsperspektive eröffnet, die die nicht mehr hatten.
Und ich nehme Sie jetzt einfach mit in dieses kleine Dorf zu dieser jungen Frau, die eigentlich in dem Herzen so diesen Freiheitsgedanken trägt. Die Maulschelle kam unerwartet. Sie traf Anna mit voller Wucht auf die Wange. Sie zuckte zusammen. Tränen schossen ihr in die Augen. Für einen Moment war sie fassungslos. Mit zittrigen Händen griff sie sich den Reisigbesen und erhob ihn drohend gegen ihre Schwägerin Agnes. »Was fällt dir ein, mich zu schlagen?« Ein schriller Schrei von Agnes durchschnitt die abgestandene Luft in dem armseligen Güttel. »Du willst mir drohen? Der eine Schlag hat dir wohl nicht gereicht? Ich werde dich lehren, was Gehorsam heißt.« Mit einer schnellen Bewegung versuchte Agnes, Anna den Besen aus der Hand zu reißen. In diesem Moment flog die Tür auf. Im Türrahmen erschien Gebhard Schuster. Mit großen Schritten eilte er auf die zankenden Weiber zu und entwand seiner Schwester den Besen. »Was ist jetzt schon wieder los? Ihr beiden seid nur noch am Keifen. Es ist nicht mehr auszuhalten. Man hört euch bis ins Dorf. Irgendwann finde ich eine von euch mit eingeschlagenem Kopf.« Vorwurfsvoll sah er seine Frau Agnes an. »Was zürnst du mir? Deine Schwester hat angefangen. Sie hat mich als frömmlerisches Weib beschimpft, das dem Pfarrer nach dem Maul redet und dabei nicht sieht, wie die Kirche uns ausbeutet.« Agnes Stimme klang mit jedem Wort kreischender. Zornesrot wandte sich Gebhard an Anna. »Was für närrische Reden schwingst du da?« Anna hob abwehrend die Hände. »Da klagt mich der Richtige an. Du sagst doch selber, dass die Pfaffen nur von Barmherzigkeit reden, aber nicht danach handeln. Sie bestehen selbst bei schlechter Ernte auf ihren Abgaben, auch wenn wir vor Hunger sterben. Mir graust jetzt schon, wenn ich dem geilen Schwarzrock Settelin auf Galli die Gilt bringen muss. Dessen Barmherzigkeit besteht darin, seine Haushälterin zu vögeln und Bangerte zu zeugen.« Erneut kreischte Agnes auf. »Du verleumdest einen Mann mit heiligen Händen.« »Mit heiligen Händen? Dass ich nicht lache. Die sind doch alle gleich und...« Unvermittelt hob Gebhard den kleinen Buben hoch, der unter dem Tisch saß und das Geschrei mit bangem Gesichtsausdruck verfolgt hatte. Er drückte ihn Anna in die Arme. »Du bist jetzt mal ganz still. Nimm Ignaz und geh mit ihm an den Bach. Wir unterhalten uns später.« Ja, und wie diese Unterhaltung ausgeht und ob sie tatsächlich irgendjemand mit eingeschlagenem Kopf da mal liegt, können Sie sich selber überzeugen und in dem Buch weiterlesen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja, noch zwei kleine Anmerkungen, die ein bisschen zeigen sollen, dass im Grunde genommen die Geschichte hochaktuell ist. Es gab Leute, die haben alles, was sie verdient haben, in ihr Geld, in ihre Nahrungsmittel umsetzen müssen. Das heißt, alles, was täglich reinkam, wurde in Nahrungsmittel umgesetzt. Und wenn man jemand krank wurde, gab es kein Geld, um zum Doktor zu gehen. Und es gab auf der anderen Seite Leute wie Händler in Augsburg, die Fugger. Wer sich heute vorstellen kann, wir haben den Elon Musk, den Jeff Bezos oder den Bill Gates, wenn man deren Vermögen zusammennimmt und verdoppelt, dann hat man das, was damals Jakob Fugger besessen hat. Der hat also doppelt so viel besessen wie drei zusammen. Damals haben die sich Dörfer gekauft, Höfe gekauft als Investition. Heute lässt man eine Mondrakete bauen oder eben ein Elektroauto. Das heißt, das Geld wird halt von denen eingesetzt nach Gutdünken. Und das Zweite ist, Fake News sind keine Erfindung von unserem Herrn Trump in Amerika, sondern im Grunde genommen der Buchdruck damals, der sehr stark aufgekommen ist, hat dafür gesorgt, dass jede Partei Flugblätter gedruckt hat, mit Illustrationen drauf für die Leute, die nicht lesen konnten. Und das hat sich in Windeseile im ganzen Reich verbreitet und letzten Endes wurden die Täufer durch Fake News zu Fall gebracht, weil man Dinge behauptet hat, die die nie getan haben, aber jeder hat es geglaubt. Und so haben wir eigentlich zwei wunderbare Beispiele, dass die Geschichte gar nicht so von vorgestern ist, auch wenn sie 500 Jahre alt ist.
Ganz herzlichen Dank schon mal für den Einblick, wobei ich möchte noch was erwähnen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich meine, wir beschäftigen uns bei den Histonauten ja mit der Geschichte eben auch. Und was ich toll fand, in dem Buch sind hinten ja eine ganze Menge Anmerkungen drin und Anregungen, weiter zu lesen, auch weiter zu, wirklich zu wandern auf den Spuren. Also da ist ganz viel hinten Anhang sozusagen dabei, wo man sich selber in die Geschichte noch vertiefen kann. Also das fand ich sehr toll, weil das ist ja eigentlich auch bei historischen Romanen in dem Maße sonst auch gar nicht so üblich. Das finde ich super.